alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Also Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Leute, es ist so lange her, seitdem ich dieses Intro das letzte Mal in guter Qualität gehört habe. Es ist so ein bisschen so ein Gefühl von Auferstehen, wieder da sein, wieder ein Gefühl von Leben haben, wieder irgendwas in den Wehen spüren. Wahrscheinlich wie das alles, was wir gerade haben hier, denn der große Fußball geht wieder los. Die Pause war immens lang. Ich glaube, das Finale von Olympia ist bestimmt schon eine Woche her. Aber der richtige Fußball, der geht am Wochenende los. Zumindest in den meisten Städten. Denn wenn du Stuttgart und Leverkusener Fans fragst, haben die andere Meinung. Aber das ist alles egal, denn wir gucken aufs Ganze. Das ist schöner neuer Fußball. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir sind die drei Musketiere. Die Avengers, diejenigen, die dafür sorgen, dass dieses Format so ein Erfolgsformat, so eine Erfolgsgeschichte ist, die dafür sorgt, dass sogar Kollegen und Feinde darüber sprechen. Kai Rippe, wie ist es für dich, wenn du mitkriegst, dass selbst ärgste Widersacher dir hier zuhören und wissen wollen, was du über den Fußball zu sagen hast?
Ja, wobei Konstantin, der redet ja sogar hier mit. Das ist ja gerade das Schlimme. Nee, aber ist doch schön. Also wir freuen uns über alle, die sich irgendwie an diesem desaströsen Niveau unter schwierigsten Bedingungen irgendwie erfreuen. Also wenn die immer alle wüssten, unter was für beschissenen Bedingungen wir hier aufnehmen und was das alles für ein Desaster ist manchmal, dann denn wir freuen uns alle auf die Outtakes.
Bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Kurze Frage vorweg, wann hast du das letzte Update auf deinem Rechner gemacht? Läuft alles? Funktioniert es bei dir?
Läuft alles? Pass auf, ich habe noch nie ein Update gegen meinen Willen gemacht. Und bei jeder Scheißfolge ist das Kais Entschuldigung,
um no zu spät means zu kommen, no.
Weil wieder irgendein Update installiert werden muss. Ich glaube ihm mal. Es ist schön, auch dich mal endlich wieder in guter Qualität zu hören, Nico. Grüß dich.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe heute ein Mikrofon dabei. Es fühlt sich wieder an, als ob ich einen Job machen würde, den ich kann. Trotzdem, ganz ehrlich, du bist ja quasi noch im Exil, ne? Kannst du uns irgendwie investigativ erzählen? Du bist ja quasi unterwegs, Scouting in einer Liga, in der es schon noch Talente gibt, die auch für Hertha BSC interessant sein können, ne? Oder?
Absolut. Ich bin hier, um Fabian Lustenberger zu überzeugen, doch noch unser neuer Abwehrchef zu werden.
Okay.
Um quasi dieses Elend, was wir hier schon in den ersten zwei Spielen bei Hertha gezeigt haben, direkt zu beenden. Nee, ich bin bei meinen Schwiegereltern in Luzern aktuell, sitze in der Vorratskammer, habe sehr viel Schokolade hier, sehr viel Alkohol. Also von mir aus können wir jetzt hier ewig weiterreden. Kann nur sein, dass ich dann irgendwann lalle.
Ja, gut. Konstantin, wie ist das eigentlich für dich, dass ich jetzt den Moderationsjob wieder übernommen habe? Ist das hart? Also fühlst du dich degradiert?
Skandal! Das ist ein Skandal. Ich wollte gerade den Soundbutton vom Skandal pushen, aber irgendwie hat er nicht funktioniert. Siehst du mal, also wir arbeiten hier mit unter widrigen Bedingungen, wie Kai auch ausgedrückt hat. Ansonsten ist es mir relativ Pumpe, weil wir ja eventuell sogar das Format ein bisschen ändern und ab sofort dann Kai jede Sendung moderieren wird, solange sich sein Windows 95 nicht immer updatet.
Das muss man wirklich vorstellen, als ob das so ein Rechner ist bei dir. Aber ja, da kommen wir am Ende der Sendung noch drauf. Wir haben nämlich uns eine Sache überlegt, die dem Ganzen noch mehr Twist gibt hier. Wir bleiben natürlich aber in den Strukturen, denn die haben wir ja gewählt, damit wir zumindest euch da draußen ein kleines bisschen Gefühl von Ordnung geben. Und auch dort haben wir eine News der Woche, über die wir eigentlich immer sprechen wollen. Und dieses Mal, du alter Styler und Rap-Journalist Konstantin, kannst du mal erzählen, was da in Italien los war?
Oh, das ist eine so offene Frage, da kann ich jetzt alles darauf antworten. Aber wir reden über den Deal von Venezia mit Apex, beziehungsweise dem Einstieg von Drake, dem kanadischen Rapper, wie alle natürlich Hip-Hop-Konnoisseure wissen unter euch. Nein, also Drake ist da mittlerweile Teil von Apex, also von dem Minoritätseigner von Venezia, die ja wieder in der Serie A spielen, sie wieder back, mit unter anderem Poempalo, dem finnischen Stürmer, der ja aus der Bundesliga bekannt ist und da auch einer der Besten ist, einer der Leistungsträger, wobei ich glaube, aktuell angeschlagen. Naja, mal sehen. Jedenfalls, Drake ist damit auch involviert, als Mitgeldgeber bei Venezia, also beim mittlerweile doch relativ viel diskutierten Club in Venedig, der auch Venedigs nach außen hin vertreten soll, also so ein bisschen auch deren Markenbotschaft, die auch immer gerne so verbreiten, heißt auch, dass dann Drakes quasi Nike-Subbrand auch der Ausstatter wird von Venezia. Dann im September irgendwann wird dann alles vollständig präsentiert, also alle Kits, die es dann gibt. Und heißt auch, Venezia ist hier nicht mehr bei Kappa, sondern der Deal ist ausgelaufen vor kurzem. Man war vorher bei Nike selber. 2021 ist dann zu Kappa gegangen. Da gab es ja dann auch diese Jersey-Campaigns, die sehr viel diskutiert wurden. Ja, auch mit verschiedenen Kreativagenturen zusammengearbeitet und ja, unter anderem hat Matt Babel gesagt, der die Spokesperson für Drake, Perfect Intersection of Sports and Culture, und das ist ja quasi auch der Leittitel unseres Podcasts, also ich denke eigentlich, dass Drake bald schon eine schöne neue Fußballsponsorin sollte.
Auf der Website.
Was?
Das heißt, das ist noch bei allen Agenturen auf der Website, die spinnen wohl, das hat er geklaut.
Ja, keine Ahnung, ich habe einfach ein Zitat von ihm gelesen. Und
bleibt die Frage, wer von wem geklaut hat,
ja,
Tommy.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja, genau, als ob ich von Drake klaue, Alter.
Da haben schon ganz andere Bars von dem geklaut. Aber nur ganz kurz zu Apex noch einen Satz, ne? Und dann können wir darüber diskutieren. Also das ist ja eine auf Sport fokussierte Investmentfirma, die bei Venezia eben mit dabei ist, aber auch zum Beispiel in der Formel 1, Alpine. Und auch im Golfbereich. Also das ist jetzt wirklich so ein Investor, nicht der jetzt aus irgendeinem Haifischbecken kommt und denkt, ah, Wall Street ist nichts mehr für uns, wir gehen jetzt in den Sport, sondern es ist eine auf Sport getrimmte Investmentfirma, ähnlich wie zum Beispiel bei den Kollegen von Liverpool.
Wichtige Frage, die wir vorher mal klären müssen hier in der Runde. Vier Leute. Wer hat das Battle gewonnen? Kendrick Lamar oder Drake?
Immer naja. Kendrick.
Ja. Aber sagen, Lamar ist immer so ein bisschen Kendrick, mit seinem Weirdo-Style. Ne?
Ja.
Mit seinem, fast schon autistisch so ein bisschen.
Und dann ist ja die nächste Frage, Tommy, ist quasi das der Grund, weil dann offensichtlich bei Drake musikalisch in der Zukunft vielleicht nicht mehr so geht, dass er sich jetzt halt quasi in andere Felder eintaucht?
Ach, ich glaube, der will einfach kostenlos Trikots. Ich meine, der hat ja auch angefangen, diese rosa Juve-Trikots zu tragen. Ich glaube, der hat schon eine große Affinität oder eine, ja, für Jersey Culture. Insofern, der will einfach nur Trikots haben. Übrigens, weil du vorhin, muss ich kurz einwerfen, Konstantin, du hattest vorhin gesagt, Venezia FC hatte ja quasi diese viel besprochenen, viel diskutierten Trikots, vor allem aber, glaube ich, auch viel verkauften Trikots. Ich war einer der Jünger, der sich eins gekauft hat und direkt noch ein zweites dann, denn, was ich feststellen musste, italienische Größen sind ungleich deutscher Größen.
Ja.
Also eine XL in Italien ist eine M in meinem Kleiderschrank.
Und du brauchtest eine XXL.
Nee, pass auf.
Bei deinem Weinbauch, den du da in der Schweiz
eingetrunken hast. Eine 2XL sogar oder vielleicht sogar eine 3XL, um es ein bisschen baggy zu tragen, gekauft. Und das ging dann. Ja. Aber es war eine Katastrophe. Also das erste war wirklich Presswurst. Ich sah aus wie Arjen Robben, nur in dick.
Der Berliner einen Robben, der jetzt in der Schweiz spielt, finde ich auch irgendwie geil.
Aber Jungs, eine Sache, vielleicht Kai, du mal von vornherein, wie blicken wir denn eigentlich so auf das, was da in Venedig, beim Venezia FC, so in den letzten Jahren passiert ist? So, mal aus deiner Vermarkter, aus der bösen Industrie-Business-Sicht. Cool, oder?
Ja, nee, also der Trikot-Deal, ich glaube, der war bitter nötig, weil die ja damals schon irgendwie finanziell relativ gestruggelt haben. Und das war ja auch gut gemacht, außer Frage, wobei wir streiten uns ja häufig, also ob so Fashion-Statements, die eigentlich nicht aus der Kultur des Vereines kommen, vielleicht noch so ein bisschen aus der Kultur der Stadt tatsächlich auch nachhaltig sind und den Verein wirklich weiterbringen. Weil ich habe auch relativ viel gelesen, dass die ganzen Fans von den von Venezia eigentlich gesagt haben, also niemand von uns trägt so ein Trikot, das tragen nur Touristen oder auf Instagram Leute. Glaube ich auch. Auf der anderen Seite sah das Trikot schon wirklich geil aus oder die Trikots von Kappa und die haben den, glaube ich, auch bitter benötigte Dollars und Lire und Euronen beschert, die sie gebraucht haben. So, jetzt ist der Deal weg. Sie haben, glaube ich, 40 Millionen gebraucht, kurzfristig 10, mittelfristig nochmal 30, um überleben zu können. Die haben Drake und Konsortium jetzt geliefert. Keiner weiß so richtig genau, wie viele Anteile sie dafür bekommen haben vom Verein. Vielleicht sogar alles, ich weiß es nicht. Insgesamt blicke ich eher skeptisch darauf. Also es ist eine große popkulturelle Nummer, Drake, auch wenn ich die Mucke eigentlich ziemlich beschissen finde. Der Fit jetzt zu einem durchschnittlichen Pendelverein zwischen erster und zweiter Liga in Italien, den finde ich jetzt eher überschaubar. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die Fans von Venezia eher sagen, okay, besser als ein Scheich, aber so richtig geil finden sie es trotzdem nicht. Und eigentlich ist es doch auch nur ein fucking Marketing-Stunt. Also ich habe jetzt mich sowieso in Rage geredet, aber in Vorbereitung auf die ganze Sendung habe ich mich dann irgendwann, bin ich in dieses Rabbit Hole Wrexham FC mit Ryan Reynolds abgebogen. Das finde ich halt deutlich besser.
Stopp.
Ich wollte auch mal einhaken, wenn es um Venezia geht.
Ja, genau. Gib mir mal kurz. Herr Jungs, ich bin immer noch der moderiert hier, deswegen gebe ich dem Ganzen kurz Struktur. Tommy, du bist gleich dran, keine Sorge. Ich brauche dich nämlich, weil wir haben heute ein Hauptthema, das wir uns überlegt haben, das einfach im Prinzip der News direkt angedockt werden kann. Da gehen wir nämlich gleich hin. Deswegen möchte ich einmal aber kurz etwas sportlich abhandeln. Konstantin, du bist ja nun mal jemand in dieser Runde wahrscheinlich, der am meisten auch mit der italienischen Liga irgendwie verbunden ist. Dein Fantum geht dahin. Du weißt vielleicht auch am meisten über die Liga. Kannst du uns mal einschätzen, wie diese Liga so, also die sportliche Perspektive für Venedig generell aufgestellt ist. Was kann da passieren und wie geht es insgesamt dieser Liga? Oder ist das ein Loch, wo du Geld reinwirfst, das verbrennt, so wie sich das früher mal angefühlt hat?
Eher das. Also zweierlei. Ich meine, es gibt einige Investoren auch in den letzten Jahren, die da ausgestiegen sind, gerade aus dem Ausland. Also die chinesischen Investoren, die ja mal zugange waren, wurden entweder rausgedrückt oder wie bei Milan damals, sie konnten dann irgendwann ihre Zahlungsverpflichtung nicht mehr leisten. Deshalb haben dann die Amerikaner übernommen quasi als Geldleier. Und insgesamt, ja, die Liga, ich glaube, es unterschätzen einige immer. Deshalb gibt es auch wenig Spieler eigentlich, die nach Italien gehen auf dem Top-Level, weil das Gehaltsniveau ist recht niedrig. Also wirklich vergleichsweise viel, viel niedriger als die Bundesliga. Also auch ein Top-Spieler verdient da jetzt nicht so viel zuweilen. Und viele Clubs strugglen aufgrund der mittelmäßigen Zuschauereinnahmen und auch der gerade alles, was so südlich dann von der Emilia Romagna liegt, natürlich auch wegen der struggling Economy, logischerweise. Und Venezia selber hat auch echt, also wenn du dir den Kader anschaust, eigentlich ist das jetzt verglichen zu Deutschland, ist ein zweiter Bundesliga-Kader. Haben ein, zwei gute Spieler, Busio zum Beispiel, so ein Italo-Amerikaner, ein, zwei gute Leute, ja. Aber das ist jetzt echt nichts, die werden dadurch nicht unbedingt die Klasse halten können. Stand jetzt denke ich, dass die mit zu den größten Kandidaten gehören, die da wieder runtergehen. Interessant vielleicht noch einen ganz kleinen Schwenk zu machen, zum Beispiel Como, die sind ja jetzt vor kurzem aufgefallen durch diesen rassistischen Vorfall da im Testspiel gegen die Wolverhampton Wanderers müsste es gewesen sein. Also Como zum Beispiel hat jetzt mit Fabregas ein paar andere, Rafael Varane und so weiter angezogen. Ja, was die italienischen Clubs zum Teil noch können ist, die können so ein bisschen mit irgendwie dem Lifestyle und ja, Lago di Como zum Beispiel. Und da kannst du natürlich ein bisschen damit werben. Oder auch der AC Monza wirbt da ein bisschen, weil es einfach super Städte sind, als Promi zu leben. Und das bringt mich nochmal, da kann ich den Ball zu euch wieder zurückspielen. Das hat mich eben bei dem Venedig-Deal so verwundert, weil Drake auch mit Nocta, also mit dieser Nike-Subbrand da, das passt nicht zu Venezia, weil die wollten ja eigentlich immer Venedig vermarkten, so als Tourismus-Brand. Entschuldigung, also Venedig als Tourismus-Spot ist ja eigentlich was ganz anderes. Es ist ja immer so Tradition und die Wasserstraßen und irgendwie, ich weiß nicht, ich höre da im Hintergrund eher so klassische italienische Musik. Das mögen vielleicht manche langweilig finden, aber das ist ja eigentlich der Anziehungspunkt.
Ehrlich gesagt geht das, glaube ich, also für Venezia ist das total richtig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Amis halt Venezia und Italien in Europa sehr romantisieren und dass das für die eher vielleicht dann nochmal einen anderen Stellenwert hat, dass so ein Drake sich dann eher auf so ein Abenteuer einlässt. Also du kannst mir ja nicht erzählen, dass der irgendwie ansatzweise was mit der Kultur von dem Verein am Hut hat, geschweige sich mit der italienischen Fanszene auseinandersetzt. Das scheint mir schon ein sehr, keine Ahnung, Kurzfrist-Move zu sein. Und wenn ich jetzt ehrlich gesagt Venezia wäre und nicht auf die Kohle angewiesen wäre, dann weiß ich auch nicht, ob ich jemanden so wie Drake dann bei mir in die Hütte reinlassen würde, weil einfach offensichtlich ist, dass der eigentlich mit der ganzen Fankultur und der Vereinskultur überhaupt nichts am Hut hat.
Und da gehen wir im Prinzip drüber. Tommy, du musst jetzt ein bisschen dich vorbereiten und jetzt ganz schlaue Sätze sagen, damit wir dich dann wieder mit reinholen und aus deiner kleinen Abstellkammer, Schrägstrich Vorratskammer rausholen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass du schon irgendwie betrunken bist, aber ich versuche es einfach. Denn wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, so wie man The Cool Club hinbekommt. Also was es braucht, damit ein Fußballverein cool ist. So, jetzt sitzen wir beide ja hier auch, eigentlich so ein bisschen immer so, wahrscheinlich wir beide so Twitter-mäßig aus. Wir sind Fans, aber haben auch mittlerweile businessmäßig sehr viel damit zu tun, uns genau über diese Coolness Gedanken zu machen im urbanen Culture-Bereich, im Sport etc. Ist denn, weil du die Trikots ja auch hast, ist denn das cool? Also haben die das dann irgendwie geschafft und ist das auch der Grund, warum das passiert? Und ist damit Venedig ein cooler Fußballclub?
Nee, ja, jein.
Ja also, und nein.
Ja genau, also zwei Herzen schlagen da in mir oder drei bis vier vielleicht sogar. Als Venedig anfing, mit diesen wirklich wunderschönen Trikots quasi rauszukommen und jeder so ein bisschen auch Sehnsuchtsort, wie ihr vorhin beschrieben habt, in Italien generell, vielleicht sogar in Venedig speziell zu sehen, das war dann No-Brainer, sich sowas zu kaufen. Es war irgendwie auch sympathisch, weil es war auch irgendwie ein Zweitligist. Ich kannte bis dahin irgendwie gar keinen Spieler. Ne? Mir war der Verein völlig Latte, um ehrlich zu sein. Latte wie auch unbekannt. Das war schön. Was natürlich überhaupt nicht stattfindet, und das hat Kai ja gerade schon ein bisschen angedeutet, ist, dass deswegen irgendjemand sich mehr mit diesem Verein auseinandersetzt. Ich weiß nichts über die Fans, ich weiß nicht mal, wie das Stadion aussieht, ich weiß nichts über die Historie des Vereins, ich kenne keine Hymne oder. Ja, also das sind alles so, ich weiß auch nicht, ob dieses V schon immer das Logo war oder, ne? Also soll nur heißen, nur weil ich diese Trikots gekauft habe, bin ich diesem Verein nicht näher gekommen. Ja, das andere Herz, was in mir schlägt, ist tatsächlich das aus Sicht einer Kreativagentur, die plötzlich Benchmarks hat, wenn sie mit Kunden spricht und sagt, schau mal, so sieht Fotografie aus, so inszeniert man ästhetisch ein Trikot. So kann man eine Kampagne gestalten, wenn man ein Trikot rausbringt. Das muss nicht immer einfach nur jetzt kaufen, hier online, Link, fertig sein. Ne? Also es hat uns auf der Ebene sehr viel gebracht, glaube ich, und so ein gutes Groundwork gelegt. Nur muss man jetzt halt aufpassen, dass man das nicht nur noch kopiert und dass man es auch nicht überinszeniert. Und mit einem coolen Club, wie du jetzt eingangs gefragt hast, und dann mache ich einen Punkt, hat das Ganze schon mal eh überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, die Differenzierung muss man machen. Eine coole Inszenierung, coole Trikots. Ich kann total verstehen, dass die Fans, die Ultras, aktive Fanszene sagen, Leute, bleibt mal weg damit. Da haben wir überhaupt gar keinen Bock drauf auf eure Touri-Kacke.
Übrigens, also das Logo wurde 2022 verändert zu diesem V. Und davor war das mehr so ein klassisches Logo. Da war aber, glaube ich, so ein Löwe oder sowas mit drin. Und es hat, glaube ich, was mit dem Stadtwappen zu tun. Und das Stadion selber, das ist, musst du dir vorstellen, Tommy, das ist wie Heidenheim ohne Dach. Das ist ja auch ein Problem, also in Italien, wobei das Stadion selber hier, das Penso, das ist sogar noch halbwegs okay, aber in Italien hast du natürlich auch einige Stadien, die dann auch nicht unbedingt, also die so eine Infrastruktur haben, dass du nicht unbedingt krasse Ticketpreise aufrufen kannst, weil es einfach, also es gibt keine richtige Berechtigung dafür, krasse Ticketpreise aufzurufen und weil wir vorhin ein bisschen darüber gesprochen haben, wo die Liga aktuell steht, also vergesst mal das San Siro und vergesst die Allianz Arena in Turin und schaut mal lieber dann so ein bisschen Bari oder sowas an.
Das ist ja, das ist ja auch etwas, was ich an Italien so mag. Immer mich damit, das schreit dich ja schon Romantik an von außen. Du gehst dahin, es fühlt sich schon an wie etwas, was du erleben kannst. Deswegen ist es Groundhopping-technisch ja total spannend mit dem Land und allem drum und dran. Kulturell, glaube ich, an vielen Stellen gar nicht so gut zu greifen. Und dann kommt aber auch durch bestimmte Inszenierungen hier so etwas zustande, was ja so einen unheimlichen Impact international hat. Aber Kai, Du hast ja selber auch schon so kritische Töne gehabt. Lass uns da doch mal so ein bisschen anfangen, in diese Runde zu...
Würde ich gerne machen. Also mir liegt halt noch was auf der Zunge, weil also ich bin bei allem, was du gesagt hast, total bei dir. Ich finde, Italien ist ein unfassbarer Sehnsuchtsort, kulturell und sowieso auch als Fußballstandort. Und es ist so schade, dass in diesem speziellen Fall Venezia versus Drake in An- und Abführung, vielleicht sogar mit den Kappa-Trikots vorher, dass quasi die Historie und die kulturelle Substanz halt überhaupt keine Rolle spielt, sondern es ist einfach nur ein fucking Media-Stunt. Vielleicht ist sogar noch ein Financial Play dahinter. Und das ist ja genauso Popkultur, Storytelling oder von mir aus modernes How You Make a Football Club cool, wie wir es eben nicht wollen. Dafür ist, finde ich, Drake und Venezia ein absolutes Paradebeispiel, weil es einfach überhaupt nichts mit dem Brand Equity, der kulturellen Substanz dieser wunderbaren Sportart und der Stadt und dem Fußballverein zu tun hat. Deshalb kann das nur scheitern.
Und ja, wobei so, Kai, ein Gedanke kurz. Ich glaube, zu Beginn, also als das aufkam, ne, da musste man schon neidlos anerkennen, wow, das ist schon richtig gut gemacht. Ja, also die Trikots sind geil, das Design ist geil, die Inszenierung ist geil. Und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt auch legitim. Also, liebe Fußballwelt, vielleicht sogar darüber hinaus, schaut auf unseren Club, schaut auf unsere Trikots, schaut, wie geil wir das machen. Aber das Momentum hätte man dann nutzen müssen tatsächlich, um über den Verein zu erzählen, um die Mannschaft vorzustellen, um die Historie der Stadt vielleicht aufzugreifen. Ja. Und nicht einfach nur quasi wie eine Fashion-Brand, einfach nur noch Sommer- und Winterkollektionen rauszubringen. Da war, glaube ich, diese Abzweigung, die sie falsch genommen haben. Ja, weil dann wäre der Moment da gewesen.
Genau, also das deshalb auch so ein Media-Stunt, sei es über wirklich eine tolle Visualisierung, eine tolle Bildsprache, von mir aus am Ende sogar über sowas wie Drake als Investor, als initialen Hype-Booster zu nehmen, um Aufmerksamkeit zu bekommen und dann die Geschichte nachzulegen. Das wäre wirklich relativ smart, aber dann musst du dich auch relativ schnell davon lösen und zur eigentlichen, keine Ahnung, zum Brand Equity oder wie gesagt zur kulturellen Essenz des Vereines kommen, weil das ist das Einzige, was irgendwie eine Chance auf Nachhaltigkeit hat. Und das wurde hier verpasst. Und letzter Satz, also das finde ich, hast du ganz gut gesagt, also was definitiv stimmt, ist, dass sie ja wirklich stilprägend waren. Also wenn du jetzt so die Bildsprache, vorhin haben wir das neue Bayern-Shooting gesehen mit den Retro-Trikots, wir sehen allgemein den Retro-Trend bei Adidas und Co., du siehst ihn ja sogar in der MSL.
Augsburg hat das 1:1 kopiert quasi. Ja,
also vollkommen richtig, aber ich finde jetzt Adidas quasi mit der letzten Kampagne, das ist ja alles schon irgendwie gefühlt einen Tacken inspiriert davon. Also, und da muss man schon sagen, da hat dann Venezia schon einen echten Meilenstein verdient, aber das ist irgendwie Technik. Also, das ist Marketingtechnik und leider halt keine Fußball- oder keine Sportkultur.
Und jetzt konterkarieren sie es ja ein bisschen. Also ich finde, da gibt es irgendwie jetzt so einen Widerspruch, weil wir reden gerne ja über die Verbindung von Hip-Hop-Culture zum Beispiel zum Fußball, was ich immer spannender finde. Und habe ich jetzt das Gefühl, jetzt sehe ich hier die Spieler von Versailles im Schloss und sehe die Spieler von Bahn retro-schick in einem 70er-Jahre, in einer 70er-Jahre-Eckkneipe. Und jetzt Venedig war stilprägend gewesen und jetzt machen sie was mit Drake. Also da passt es eigentlich zum anderen. Also man kann nicht alles machen. Ne?
Also vor allem, also da muss ich eins sagen, also schönen Gruß an euch Agenturchefs da draußen, vor allem aus dem Hip-Hop-Milieu, die alle immer sagen, respect the culture und respektiert ihre Kultur, respektiert ihre Codes, bla bla bla. Bei Hip-Hop wird das immer groß propagiert und gesagt, ey, jede Brand, die da irgendwie rein muss, muss halt irgendwie die Kultur respektieren. Hier, wenn man jetzt mal die Trikots nimmt, vielleicht sogar Drake im nächsten Schluck, finde ich, hat die Brand, die reingekommen ist, Kappa in diesem Fall, hat die Kultur nur bedingt respektiert. Die haben ein tolles Fashion-Statement gesetzt mit den Trikots, aber es hat halt einfach nichts mit der Fußball- oder der Vereinskultur zu tun. Und das ist dann, finde ich, nicht ausreichend.
Und ich meine,
Lass mich mal kurz hinterher, bitte. Ja. Lass mich, Entschuldigung, mal ganz, weil ich finde das mega spannend an der Stelle gerade, weil ich nämlich die ganze Zeit einen Impuls habe von, ich gucke mir das alles an, was ihr beschrieben habt, Versailles und so, und ich spüre, wie ich so hardcore genervt davon bin, dass die Trikots und das, was ich ja selber aber auch vorher wollte, jetzt da ist, wo es ist, weil ich nicht möchte, dass die alle so gelangweilt wie Models da sitzen und Fußballtrikots tragen und irgendwie, und trotzdem ist es ja irgendwie... Der Weg dahin ist aber das coole Trikot, das ich auch Tommy kauft, weil ich auch möchte, dass mein Fußballverein ein krass geiles Event-Trikot oder auch ein Heimtrikot hat und ich deshalb mir andere Trikots gekauft habe, weil die geil waren. Und auf einmal führt durch das Venezia-Ding es diesen einen Schritt zu weit. Also das haben ja ein paar Italiener, auch Neapel mit den Armani-Trikots und so. Auf einmal geht es einen Tick zu weit und dann wird da irgendwo so ein Triggerpunkt ausgelöst und ich glaube, das nervt mich hart gerade.
Und ich meine, ich gehe ja vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich hab allgemein Bauchschmerzen bei diesem ganzen Retro-Schick. Weil wir reden ja nicht über irgendwie, teilweise nicht über Retro-80er-Jahre und weißt du, die wilden Jahre oder irgend sowas, sondern also bei diesem Versailles hatte ich sowieso Bauchschmerzen, weil das eine Anlehnung an Zeiten, da will ich gar nichts damit zu tun haben. Ich fand übrigens auch jetzt den Bayern-Fotoshooting, also ich will nichts mit den 60ern zu tun haben, weil das war meine erste Assoziation damit. Also ich will
sag das mal deinem Kleidungsstil, Konstantin.
Warum? Vor allem, du bist doch der Mega-Disco-Mensch.
Das ist der Moment, wo du 60 Jahre Disco, wenn
Giorgio Moroder, dann bist du doch der Erste auf der Tanzfläche.
Eurodisco, das war in den 70ern. Jedenfalls, aber weil nämlich bei diesen, ich fand irgendwie dieses Eckkneipen-Ambiente irgendwie so ein bisschen abstoßend, weil das erinnert mich eher an Zeiten, als irgendwie Frauen sich nicht einfach scheiden lassen konnten von ihren Männern in Deutschland und dergleichen. Oder wenn sie einen Beruf annehmen wollten, mussten sie erst bei ihrem Ehemann die Erlaubnis einholen. Übrigens, das war in den 60ern zuweilen oder so. Also deshalb, wenn ich das dann sehe, denke ich mir, okay, man kann aber auch Retro und Vintage so ein bisschen übertreiben. Deswegen habe ich eben vorhin gesagt, ich finde es eigentlich immer cooler, wenn Fußball sich zum Beispiel mit Hip-Hop Culture verbindet, weil da ist oftmals auch ein soziales Statement dahinter. Bei Retro ist nun mal gar kein Statement mehr dahinter. Und was du ja gesagt hast, Nico, ist ja auch vollkommen richtig. Das heißt, mittlerweile so gelangweilte Models, das sind teilweise ja Models, da sitzen, die manchmal, wenn du dann drauf schaust, ich habe dieses Roter Stern Belgrad, oder war es Partizan Belgrad Trikot gesehen, jetzt das neue. Schau dir mal bitte das Model an. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen in Belgrad, der so aussieht, in einer ohnehin etwas schwierigen Stadt.
Aber ganz kurz, ne, ich glaube, wir müssen da ein bisschen differenzieren. Dieses neue Bayern-Trikot, über das wir jetzt die ganze Zeit sprechen, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, wie man so sagt. Genauso wie Versailles und
das ist das erste Wort davon.
Und letzte Saison noch Venezia. Der kleinste gemeinsame Nenner ist ja quasi Mirko Borsch als Designer, der das ja gemacht hat alles. Das ist ja alles ein und derselbe Mensch oder ein und dieselbe Designagentur. Das heißt, dass wir da jetzt stilistische Ähnlichkeiten sehen, ist jetzt auch nicht allzu überraschend. Ich glaube, man muss jetzt schauen, wie du auch meintest, dass jetzt quasi der neue Approach von Venezia dazu gar nicht so richtig passt. Nee, stimmt. Die haben jetzt einen anderen Ausrüster und auch ein anderes Designteam dahinter und das hat jetzt erstmal damit nicht so viel zu tun. Also lass uns da mal kurz durchatmen. Ich glaube nicht, dass nur weil Jersey Culture populärer wird und weil man das anders inszeniert, jetzt alles nur noch gleich aussieht und alle nur noch gelangweilt in Eckkneipen sitzen. Das ist jetzt ein
Auch du ein bisschen in der Hand, ne?
Das habe ich auch, ja, nee, anders. Also, wie gesagt, darüber wollen wir ja dann auch noch sprechen. Ich glaube, das eine geht auch ohne das andere. Also ich glaube, man muss nicht alles überinszenieren, um trotzdem, und man kann übrigens auch Retro-Anleihen oder Anleihen an alte Zeiten, um vielleicht auf Traditionen hinzuweisen oder vielleicht jüngeren Fans Zeiten näher zu bringen, die sie nicht mehr miterlebt haben, ohne deswegen zu befürworten, dass Frauen nicht mehr eigenständig entscheiden dürfen, wen sie
haben. Und das assoziiert sich einfach mit bayerischen Eckkneipen. Aber worauf Clubs, glaube ich, achten müssen, das habe ich im Motorsport gesehen jetzt hier. McLaren ist ja jetzt ganz, ganz dick eingestiegen und die quasi lizenzieren jetzt alles mittlerweile. Ich glaube, die Clubs müssen auch darauf achten, dass dann diese Brands sauber arbeiten, wenn es um inhaltliche Sachen geht und so weiter. Also es gibt mittlerweile bei McLaren so ein, zwei Fashion-Pieces, die mussten dann wieder rausnehmen, weil was da drauf stand, hat einfach nicht gestimmt, mehr oder weniger. Da wurden die schnell mal zum Konstrukteursweltmeister 2008 ernannt, haben aber damals gar nicht die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen. Aber stand
dick und fett auf. Ja, then again, nobody knows, ne?
Ne, doch, wenn du dir sowas kaufst, weißt du es wahrscheinlich schon, weil da weißt du dann, das kann doch gar nicht sein. Und stand dick und fett auf dem Sweatshirt drauf. Damit machst du dich auch.
Ganz geil eigentlich, so ein Hertha-Shirt, deutscher Meister 1976.
Ja. Einfach so schön verklären.
Ja. Ja. Aber er muss natürlich auch sagen, da machst du dich dann als Club oder als Team ein bisschen unglaubwürdig, ne, ab einem gewissen Punkt.
Na, aber die neue Forbes West End Kollektion ist damit ja schon quasi erfunden worden gerade.
Ist, während wir sprechen, in Produktion sozusagen, ja.
Ja, genau, genau. Aber dann lass uns mal Richtung... Dankeschön. Lass uns mal Richtung Cool Club ein bisschen kommen, weil sonst verlieren wir uns ein bisschen in dem Momentum, dass er kacke ist. Denn ihr habt ja schon von ganz vielen Dingen schon gesprochen. Wer traut sich zu, mal kurz zu skizzieren, was so die wichtigen Elemente sind, Bausteine, die es braucht, damit ein Fußballclub sich für euch cool anfühlt? Lass mal jeder von euch. Komm, Kai, fangen wir mal an. Sag mir mal 3, 4 Bausteine, die du brauchst, damit sich ein Fußballclub für dich cool anfühlt. Ein paar Impulse.
Ich könnte zumindest für den Start schon mal 2, 3 Sachen ausschließen. Ich glaube, früher waren es Spieler. Das ist es nicht mehr so. Wahrscheinlich auch keine Spielphilosophie. Das ist es auch nicht mehr. Was aber wichtig sind schon so Protagonisten. Also ich weiß noch irgendwie, Nico bei uns war ja, Florian Kohfeldt war irgendwie schon nochmal ein belebender Faktor für die Marke und witzigerweise ja auch irgendwie Willy Lemke. Also rest in peace Willy, ne? Also wir haben ihn irgendwie als Kind erlebt. Dann war er ja irgendwann ganz schön lange auch so ein bisschen... Also uncool ist ja vielleicht nur untertrieben, stand aber auch für vieles, was vielleicht nicht so sexy war in der Jugend. Inzwischen muss man ja wieder sagen, ist Willi ja völlig rehabilitiert und auch schon wirklich ein absoluter Markenbotschafter und guter Mensch der Werder-Historie. Also mein erster Take ist mal so gewisse Protagonisten über die Historie, die können aus dem Verein kommen, die können aus der Fanszene kommen, aber sowas berührt mich. Und damit gebe ich mal weiter an Tommy.
Ja. Also die Frage war ja, Nico, wenn ich das richtig erinnere, was macht einen Club für mich cool? Jetzt würde ich wahrscheinlich, wenn wir mehr Zeit hätten, überhaupt erstmal drüber sprechen, was ist eigentlich cool? Aber ich nehme jetzt einfach mal meine Definition. Für mich geht es zum Beispiel darum, wenn ich jetzt keine persönliche Verbindung zu einem Club habe, wie sieht die Fanszene aus? Ja, also wie ist die drauf? Wodurch hat sie sich bisher so ausgezeichnet? Und natürlich auch sowas wie ein Trikot oder ein Markenauftritt, wie ich sagen würde. Und dann natürlich sowas wie, hat der Club eine Haltung? Ne? Positioniert er sich zu irgendwelchen Themen? Ich fand das zum Beispiel recht cool vom HSV, dass sie gesagt haben, ey, Schatzio Donetsk, ihr könnt bei uns spielen. So, ne? Auch egal jetzt, was dahinter steckt, aber das sind so Haltungsthemen, die für mich einen Club irgendwie cool machen. Genau, also fernab von, es gibt 1000 Dinge, aber will ja auch nicht Konstantin alles wegnehmen, weil der hat bestimmt auch noch 1, 2 Dinge.
Jawohl, also ich finde cool oder irgendwie attraktiv oder sowas, Stimmung im Stadion oder allgemein so Stimmung am Spieltag, weil da gibt es riesige Diskrepanzen, spielt natürlich auch teilweise die Arena selber eine Rolle, also die kann das ein bisschen treiben, aber ich finde da kann mich ein Team gewinnen oder verlieren, dann charismatische Trainer oder Spieler, so 1, 2, 3 braucht es da meistens, damit der Verein sich auch abhebt, gerade heute mehr denn je, also auch Typen, die außerhalb der Reihe tanzen, nicht nur diese Medientraining vorgefertigten Texte dann sprechen, das ist auch immer ganz gut, auch ein paar crazy Typen sind eigentlich immer ganz, ganz cool, so muss ja nicht jeder Ibrahimovic sein, aber ähnlich. Und zum Dritten, was die Vereinsoberen betrifft, auch die Haltung und so weiter, da kann mich vielleicht ein Club nicht unbedingt immer gewinnen, aber er kann mich theoretisch noch verlieren. Also er kann uncool werden, wenn es die Vereinsverantwortlichen, und da kenne ich auch ein paar so aus meiner Stadt, wenn die dann einfach komplett blöd auftreten. Und ja, das ist dann das Gemisch für mich, damit ein Verein cool ist. Aber das spielt doch sehr viel um den Spieltag herum dann für mich eine Rolle. Und alles andere ist nur so Schall und Rauch, den ich nicht ganz so wahrnehme.
Es gibt aber, Nico, noch eine Sache, wenn ich kurz reingrätschen darf, bevor du jetzt den Ball wegschlägst. Ja? Ich glaube, es gibt so gewisse Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss, auf die man nicht notwendigerweise einen Einfluss hat. Heißt, eine TSG Hoffenheim oder ein FC Augsburg oder auch ein Heidenheim wird wahrscheinlich, ja, auch das genau, auf der Seite der Skala, wird wahrscheinlich niemals cool sein. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt irgendwas falsch machen, sondern sie bringen einfach nicht mit, eine gewisse Tradition zu haben, eine gewisse Darstellungsgröße zu haben, was Fans angeht, was die Größe des Clubs angeht, Größe des Stadions, natürlich auch was wie eine geografische Relevanz. Ja, natürlich wird ein Club aus Berlin immer relevanter sein als ein Club aus der Provinz, so für Massen. Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Heißt, nicht cool zu sein, ist nicht immer unbedingt Versagen eines Clubs.
Mhm. Ich würde da sogar noch eine Sache ergänzen wollen. Also was mich immer berührt und was ich sehr cool finde, ist, wenn du merkst, dass ganz vielen Menschen der Club extrem viel bedeutet und dass die halt einfach Geschichten mit dem erlebt haben und die dann im besten Fall auch noch erzählen. Also das kann auch über alle Generationen sein. Von unseren Großvätern, die schon im Stadion waren, bis hin zu unseren Vätern, die Gleiches gemacht haben, also bis zu mir selber, also wo ich irgendwie in der Ostkurve im Weserstadion quasi das erste Mal alleine war und da sozialisiert wurde, auch die ganzen Nazi-Geschichten, die man dort irgendwie erlebt hat, bis hin, dass man jetzt echt eine total linke Kurve hat. Also da sind ja wahnsinnig viele Erlebnisse im gesellschaftlichen Kontext, die ganz viele Menschen irgendwie erlebt und geprägt haben. Und wenn du das dann irgendwie die Leute erzählen hörst, dann ist völlig egal, in welcher Liga du spielst, ob du in der ersten, zweiten, dritten, vierten Liga, whatever. Also wenn du das auf die richtige Weise erzählst und zeigen kannst, dass so ein Verein halt einfach mehr ist als nur ein Hobby, sondern halt eigentlich irgendwie so eine Mischung aus Familie und Lebensaufgabe, also dann kannst du zumindest heute echt damit eine wahnsinnig tolle Coolness inszenieren. Ne? Also allein über die Geschichten, die du erzählst. Also weil dieses Thema Erfolg, das ist ja käuflich und wir sehen ja auch, dass Erfolg nicht unbedingt Coolness heißt, sondern wir sehen einfach, dass Relevanz und Emotionen eigentlich cool sind und die Experience, die man vor Ort hat. Und das können halt echt ganz viele Vereine, haben da eine unheimlich hohe kulturelle Substanz, die du halt erzählen musst. So, Nico, jetzt musst du aber noch.
Ja, ehrlicherweise habt ihr viel von dem, was mir total wichtig war, ja auch schon jetzt am Ende noch mit nachgelegt, denn es gibt so das eine Sache, die einen Verein cool macht und das ist die Geschichte, so ein bisschen. Und ich will da nicht auf Tradition, das finde ich immer zu einfach, aber Geschichten, die ein Verein erzählt, die sorgen ja automatisch dafür. Wir können uns jetzt alle darüber unterhalten und ich rede jetzt vom AC Mailand und wir alle haben irgendwie eine Geschichte im Kopf und die sorgt dafür, dass wir das vielleicht cool finden. Vielleicht auch nicht. Dann ist es aber der andere Club, an dem wir das Gefühl haben, dass wir genau die Geschichte ist. Vielleicht ist es auch eine neue, junge Geschichte. Und ich sag dir, weil das Beispiel auch so wunderbar ist, und das ist die nächste Überleitung, Kai, deswegen musst du nochmal rein, weil du es auch mit reingeworfen hast, weil ich mir Wrexham angucke oder Sunderland, all diese Dokus, die entstanden sind. Die Vereine waren mir mein ganzes Leben vollkommen egal. Aber die Tatsache, dass Wrexham sich als der drittälteste Club Englands oder so?
Ja.
Nee. Doch, aber irgendwie sowas, ne? Verkauft, glaube ich. Plus die Tatsache, dass es da eine coole Doku gibt, macht sie auf jeden Fall jetzt schon cooler, als ich in meinem Leben vorher je über sie nachgedacht habe. Weil da dann auch die Geschichte, die Tradition dazu führt, dass es vielleicht automatisch sich ein bisschen besser anfühlt als besagte. Und ich finde auch zu einfache Beispiele dafür, was nicht cool ist.
Also ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, um zu sagen, dass sie auch du brauchst schon irgendwie eine kritische Größe oder eine gewisse Relevanz, ne? Also Wrexham, also die sind in der vierten Liga gestartet, Ryan Reynolds und McElhenney haben investiert. Dadurch war das irgendwie so eine ganz witzige Note, aber erst durch die Aufstiege und natürlich durch die Doku und die Popularität haben die irgendwie eine gewisse Relevanz bekommen. Es gibt ja auch diverse irgendwie andere alte Clubs in Deutschland, von mir aus Altona 93, die auch eine total kulturell hohe Relevanz haben. Die sind aber einfach zu klein und zu nischig. Also wenn wir darüber sprechen, was muss ein Club cool machen, dann brauchst du so eine Grunddosis an Reichweite oder zumindest an öffentlicher Relevanz, um in diesen Coolness-Sektor zu kommen. Sonst ist es zu wenig.
Ich weiß gar nicht, ob wir uns einen Gefallen tun mit diesem Begriff cool übrigens.
Ja, das wäre, glaube ich, was Tommy für so eine klassische Soziologie- oder Philosophie-Vorlesung früher, wo dann erstmal, okay, wir müssen erstmal über die Begriffsdefinition hier sprechen dann noch eine begriffsgeschichtliche Abhandlung leiten.
Aber cool impliziert ja was Falsches. Also es geht uns attraktiv. Ja gar nicht darum. Ja, genau. Und ich würde noch einen Schritt vorher ansetzen. Ich glaube, vor allem wenn man sich anschaut, wie Vereine bisher funktioniert haben, ist uns schon sehr geholfen, wenn quasi die Außendarstellung, der Markenauftritt eines Vereins möglichst in Einklang mit dem Selbstverständnis seiner Anhänger ist. Also wenn wir das versuchen, auf eine Linie zu bekommen, dann ist schon mal ganz, ganz viel erreicht. Das war in ganz vielen Fällen und in sehr vielen Jahren hinter uns liegend nicht der Fall. So, wenn du das geschafft hast und dann noch popkulturelle Elemente reinbringen kannst, die aber, Obacht, in An- und Abführung, authentisch sind, ja, also die wirklich aus der Geschichte, aus dem Umfeld, aus dem Kontext des Vereins heraus glaubhaft zu erzählen sind, dann kommen wir dem Begriff cool schon näher. Und wenn dann auch noch Leute von außen drauf gucken, die mit dem Verein und dem Sport eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, aber sagen, irgendwie repräsentiert das, was die da machen, und das ist dann meistens eben ein Trikot, weil das das Offensichtlichste ist, ein Code oder eine Haltung oder was auch immer, mit der ich mich identifizieren kann. Deswegen trage ich das da draußen. Nicht, weil ich der größte Fan dieses Vereins bin, aber das ist nun mal, wie man nach außen zeigt, was man ist, wie man halt früher seine Hosen Baggy getragen hat und du wusstest sofort, wenn dir einer gegenüberstand, okay, wir sind ungefähr ähnlich sozialisiert. So, und das ist, glaube ich, worum es eigentlich geht und nicht einfach nur cool sein.
Ja, aber da muss man noch ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, da werden dann natürlich zwei Dinge so ein bisschen vermischt. Deshalb auch zum Beispiel die Sunderland-Doku ist ein gutes Beispiel, auch eher dieses Ryan Reynolds-Engagement bei Wrexham. Es gibt sicherlich die Attraktivität oder die Coolness, dann vor Ort, lokal, dann in Verbindung, dass auch deine, nicht nur die Fans selber, die eh da hingehen, weil irgendwie ihre Väter und Mütter schon hingegangen sind, sondern auch vielleicht Leute aus der Local Community, aus der Stadt, aus der Region, dann vielleicht den Verein attraktiv finden, sich mit dem identifizieren können. Das ist wichtig, was du auch gesagt hast, ne, dass der für was steht. Das ist aber, glaube ich, lokal wichtig. Und dann überregional, dass vielleicht ein Verein irgendwie attraktiv wird, cool wird, zu einem kulturellen Element werden könnte, sogar in einem Land oder darüber hinaus, da spielt dann sowas eine Rolle wie Trikot oder prominenter Owner, der irgendwie, oder ein weirder Owner, der irgendwie ganz, ganz gute Werbung betreibt oder eben so eine Doku auf Netflix oder Amazon Prime. Natürlich ist das dann den meisten Clubs eher vorenthalten, sowas zu bekommen, aber Sunderland zum Beispiel hat weltweit de facto Befürworter oder zumindest Leute irgendwie dazu bekommen, die den Verein eben cool oder attraktiv fanden, wegen dieser Doku. Heißt natürlich noch lange nicht, dass die jetzt da vor Ort dann ins Stadion gehen würden, aber diese Doku hat ja viel mehr Wirkung über oder außerhalb der Sunderland-Fanszene gehabt, als jetzt innen drin, weil natürlich viele eingefleischte Sunderland-Fans wussten ja eh, was abgeht. Die haben dann vielleicht am Ende eher noch Anstoß genommen an irgendwelchen Sachen. Also ich glaube, deshalb muss man auch aufpassen über diese mal Außen- und Innenwirkung von einem Verein, wie der auftritt.
Aber das ist ja genau die Herausforderung, die wir jetzt quasi im Moment immer relativ häufig haben, wenn wir mit Fußballvereinen sprechen, weil du hast ja schon bei vielen Bundesligisten, die würden gerne cooler für jüngere Zielgruppen werden. Und wahrscheinlich nicht nur für jüngere, sondern wollen allgemein gerne ihre Marke irgendwie dahingehend schärfen, dass sie einfach glaubwürdig ein besseres Image haben, nämlich dass mal cooler sind. Und dann musst du, finde ich, genau diese beiden Welten zusammenbringen. Ne? Du darfst auf einmal deine lokale Fanszene, darfst du nicht vergrauen, sondern eigentlich musst du sogar die mit emotionalisieren, weil das ist ja deine Basis. Und auf der anderen Seite willst du ja lokal, regional, aber vielleicht auch national Fans, gerade jüngere Fans, hinzugewinnen, weil sie dich als erst, vielleicht auch als Zweitverein irgendwie cool finden. Das ist
aber
ja so ein bisschen
doch, aber Kai, das ewige St. Pauli-Beispiel. Wenn überhaupt eine Handvoll Vereine.
Ja, Moment. Natürlich sind es eine Handvoll Vereine, aber das sind ja Fragestellungen, denen wir uns gegenüberstellen. Also und vielleicht ist ja auch die Antwort, und dann du gerne, Tommy, dass man eigentlich sagt, hey, pass mal auf, konzentrier dich irgendwie auf deine Region, da musst du cool sein. So, und alles, was du irgendwie national noch irgendwie abfischen kannst, nice to have, aber konzentrier dich einfach darauf, dass du cool in deiner Region bist. That's the
strategy. Ja, total. Das ist im Grunde, ich glaube, das oder das würde ich auch jedem Rechtehalter immer sagen, schau doch erstmal, dass du in der Stadt die Nummer 1 bist. Witzig.
Plus, das ist eine sehr Berliner Ansicht.
Plus, ja, naja, nee. Also
ja, es aber es gibt auch Vereine, darum, die haben einfach immer ausverkaufte Stadion. Ne? Deshalb,
genau, das, aber lass uns jetzt mal den FC Augsburg nehmen. Ja. Du musst doch eigentlich schaffen, du hast eh die paar Verrückten, die immer kommen. Ja, aber dass deren in deren Freundeskreise immer mehr auch sagen, ich gehe dahin, weil ich vielleicht eben auch jeder eine andere Eingangstür dazu finde, aber mich damit irgendwie identifizieren kann und das auch zeigen will. Das ist ja eigentlich das Ziel, dass du brauchst keinem FC Augsburg erzählen, Leute, ihr werdet europaweit bekannt werden, wenn ihr nur das und das und das macht. Das werden sie niemals. Das ist völlig Latte. Und auch Venezia ist da einfach nur eine Anomalie. Ja, also ja, das hat jetzt mal funktioniert, es wird aber auch wieder vorbei sein. Und selbst wenn es nicht wieder vorbei ist, war das jetzt halt mal eine Ausnahme. Also insofern geht es immer, glaube ich, erstmal diese Wirkungskreise sukzessive zu vergrößern und innerhalb dieser Regionen, die ja durchaus geografisch dann auch abgesteckt sind, einfach popkulturelle Strömung zu durchdringen. Ja, also Musik und Mode und Kunst und Design und wie auch immer. Und da seine Kreise zu ziehen. Also im Beispiel Augsburg, dann mach halt mit lokalen Designern das nächste Trikot. Oder keine Ahnung, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Das ist ja eigentlich die Maßgabe und nicht immer gleich der große Wurf über den Teich, weil du halt Drake als Investor haben willst.
Ja, wobei, da hast du auch wieder so zwei verschiedene Ebenen. Ne? Du hast quasi die Vereine, die vielleicht ein bisschen strugglen, überhaupt ihr Stadion voll zu bekommen, ihr Merchandise lokal zu verkaufen. Aber es gibt natürlich auch Vereine, selbst in der zweiten Bundesliga, die kriegen ihr Stadion eh schon nahezu voll. Dann gibt es natürlich auch ein paar Faktoren, wie groß das Einzugsgebiet und so weiter. Und dass die dann vielleicht denken, okay, wie können wir vielleicht noch darüber hinaus cooler werden, dass wir irgendwie zu einem, weiß nicht, popkulturellen Element werden und dann irgendwo unsere Merchandise außerhalb unserer Region verkaufen, weil vielleicht da schon viel abgefischt wurde. Das ist ja dann, deshalb, weiß nicht, volles Stadion BVB oder sowas. Ich verstehe ganz klar, warum die eigentlich darüber hinaus bekannt werden wollen, weil in ihrer Stadt, in ihrer Region haben sie eigentlich schon alles abgefischt. Also da können sie eigentlich nicht mehr
schröpfen. Genau, Konstantin, das sind für mich die richtigen Beispiele. Bei Augsburg hast du vollkommen recht, aber interessanter wird es ja eher, du kommst zum BVB, du kommst zum HSV, du kommst vielleicht zum VfB Stuttgart. Also nach meinem Dafürhalten sind eigentlich außer Bayern und mit Abstrichen vielleicht Dortmund und gerade Leverkusen alle Vereine regionale Phänomene, keine nationalen Brands. So, aber die haben, nimm dir jetzt Stuttgart, die haben regional, haben die irgendwie alles abgefischt. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, also wie kann das Markenmanagement der VfB-Brand unterstützen, dass du quasi die nächste Ebene zündest und die kann ja nur außerhalb von Baden-Württemberg sein. Oder sagst du einfach, hey, pass mal auf, das ist sowieso eigentlich der falsche Weg, so konzentrier dich halt eigentlich nur auf deine Region und bleib da stabil. Das ja, sind nein, ja die Moment, Herausforderungen, aber, die wir uns voll. Stellen, ne?
Voll, Kai, aber bei deinem Beispiel jetzt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also entweder sagst du, ich möchte meine Zielgruppe erweitern oder ich möchte sie mehr durchdringen. Weil die Fragestellung, die natürlich all dem quasi als Basis dient, ist, wie finden wir neue Erlösmodelle? Wie können wir neben Ticketverkäufen noch mehr Kohle machen? Ja, darum geht es ja, wenn wir ehrlich sind. Es geht ja nicht um cool sein. Es geht darum, wie können wir mehr Geld verdienen, fernab von Ticketverkäufen. So, wenn das Stadion...
Das stimmt.
Immer ausverkauft ist, dann wirst du darüber nicht mehr Tickets, es sei denn, du verkaufst inzwischen in Zukunft Tickets für die erste Halbzeit und für die zweite. So, das kannst du noch machen.
Oder für so einen VIP-Bereich, exklusiv genau. Direkt am so. Spielertunnel.
Aber jetzt geht es darum, wie kann ich dem Fan noch mehr Geld aus den Rippen leiern, weil er noch ein Sondertrikot hat. Oder aber, und da, das ist ja jetzt, wo wirklich viele drüber nachdenken, was gibt es denn noch da draußen? Wo können wir denn als starke Brand, die eh schon einen emotionalen Hook zu all diesen Menschen hat, wie können wir denn deren Everyday Life noch mehr durchdringen? Ja, und dann haben jetzt viele mit einer App angefangen, dann gab es irgendwelche Krypto-Kacke, sorry, wenn ich das so sage. Aber ne, das ist ja eine ebenso relevante Fragestellung, wie kann ich die Zielgruppe mehr durchdringen, als sie einfach nur plump zu erweitern, weil da werden wir an regionale und kulturelle Grenzen stoßen. Du wirst nicht plötzlich mehr Bayer Leverkusen-Fans haben. Das wird nicht passieren.
Ja, Leverkusen wahrscheinlich schwierig, aber den Ansatz, den du verfolgst, finde ich auch schwierig, weil nämlich es gibt in manchen Entertainment-Bereichen das auch, dass man sagt, okay, man hat eben nicht 100.000 Leute mit einem Euro, sondern hat 10 Leute mit 100.000 Euro. Aber du bist natürlich dann auch von jeder ökonomischen Krise mehr getroffen, weil du am Ende weniger Leute hast, die was kaufen oder was irgendwie Geld ranbringen. Das heißt, auch wenn du natürlich deinen Kreis der Leute, die am Ende irgendwas konsumieren von dir, erweiterst, ist der ökonomische Hit, wenn wieder eine Flaute kommt, die bald kommen wird, ist natürlich der Hit viel, viel niedriger,
ja, weil du einfach eine breitere Basis hast. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Also, nee, das ist ja eine endliche Ressource.
Du hast bei Leverkusen als Beispiel genannt, aber das ist ja nicht ja,
auch
ganz.
Warum ist das ein
Beispiel? Schalke 04 zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Die waren bis jetzt zu diesem sportlichen Abstieg, waren die zum Beispiel eine Zeit lang in Großbritannien. Der dritte Verein aus Deutschland, der bekannt war und wo Leute auch mal gesagt haben, das schaue ich mir vielleicht mal an oder ich kaufe was davon oder ich konsumiere irgendwas zumindest und nicht nur in Großbritannien, aber da weiß ich es ganz genau und das fand ich immer so faszinierend. Dann gab es irgendwann diesen sportlichen Abstieg, natürlich werden die dann nicht mehr relevant sein, aber als sie in der Bundesliga und waren, irgendwo rumgegurkt sind auf 10, war das ja, ein Verein, der konnte da relativ gut Leute anziehen.
Aber Konstantin, auch das ist doch, also oder anders. Nach meinem Dafürhalten, und vielleicht liege ich auch falsch, aber ich glaube nicht, dass du das Wachstumspotenzial in der Quantität der Fans hast, sondern in der Qualität dessen, was du ihnen als Marke, und das sind Vereine auch, ob sie wollen oder nicht, anbietest oder sie mit reinholst oder was auch immer. Die Erlösmodelle liegen nicht in der Vergrößerung der Zielgruppe, weil da sind einige einfach qua Rolle, qua Geografie oder einfach auch qua Relevanz nicht in der Lage, ihre Zielgruppe einfach zu erweitern. Einfach mal so. Und da können sie noch so viel Werbung machen. Du wirst nicht in MacPom plötzlich Stuttgart-Fan. Das wird einfach nicht passieren.
Ich bin auch geneigt, Tommy zuzustimmen, muss ich echt sagen. Also zumindest bei den B2C-Modellen. Also dass du wirklich sagst, hey, konzentrier dich einfach irgendwie auf deine Region. Sieh zu, dass auch in schlechten Zeiten oder halt, wenn dir dein, wenn deine Fans immer älter werden, dass du genug junge Kinder hast oder Zielgruppen, die nachrücken in deiner Region, die ins Stadion gehen, die Trikots kaufen. Und also da konzentrier im Prinzip, konzentrier deine Markenarbeit drauf und denke nicht, dass du jetzt aus einer regionalen eine nationale Brand machst. Also das geht sowieso eigentlich nur über sportlichen Erfolg und zwar langfristig. Finde ich, also das ist schon irgendwie eine Grundsatzfrage, ne? Weil viele Vereine denken ja wirklich so, hey, ich habe hier regional alles abgefischt, also eigentlich muss ich meine Markenarbeit eher so auf die ganze Nation ausweiten. Aber ich glaube auch, also das bringt eigentlich nichts. Also konzentrier dich auf deine Region, konzentrier dich irgendwie auf die Durchdringung deiner Bestandskunden sozusagen, um vielleicht sogar mehr Geld von denen zu bekommen und dass du immer genug Leute, junge Menschen hast, die nachkommen. Und alles andere musst du über andere Wege beeinflussen.
Es gibt ein gutes Beispiel, deshalb sage ich immer, man muss aufpassen, wenn man eben nur den Einzelnen noch mehr schröpfen möchte und am Ende ist ja nichts anderes, weil eben man von ökonomischen Krisen getroffen werden kann. Das ist ein bisschen abseitig, aber man kann sich mal darüber informieren, wie es den texanischen ganzen Sportteams ging, plötzlich Mitte der 80er, als dann die große ökonomische Krise nur vor Ort war und die alle in die Knie gegangen sind und dann am Ende gesagt haben, vielleicht haben wir zu sehr dieses texanische Pferd geritten und haben uns nicht wie andere Brands im Baseball zum Beispiel ein bisschen mehr national aufgestellt, um Leute noch anzuziehen von außerhalb, weil die sind alle in die Knie gegangen. Und ich sagte auch, wenn du nur eine kleine Basis hast, wirst du von einer ökonomischen Flaute mehr getroffen.
Aber das bestreitet ja keiner.
Ja, gut, aber du musst
da vorbauen. Es ist trotzdem keine Option.
Und das ist auch mal eine Option.
Ja,
du hast doch ein Venezia-Trikot gekauft, oder nicht, Tommy?
Ja, und die hatten trotzdem, seit ich sie kenne, keinen einzigen Trikotsponsor.
Ja. Wer weiß, was also, sie wollen.
Die Antithese des Ganzen ist ja auch, wenn man von national auf international geht, das sieht man ja an Manchester United. Also die haben es ja auch tatsächlich geschafft, irgendwie international halt nochmal einen Markt zu erschließen und denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Bayern vielleicht eine Nummer kleiner auch. Also das spricht natürlich schon dafür, dass du halt deine Zielgruppe auch regional vergrößern kannst, ne? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das für die Bundesligisten eigentlich der falsche Weg ist. Also da bin ich auch dabei, konzentrier dich in der Markenarbeit, also und in allen popkulturellen Statements, die du hast, auf jeden Fall auf deine Region und eben nicht auf Deutschland.
Ja, ne, als Ganzes. Nee, aber das ist nochmal, da kann ich also ganz kurz einhaken, darum, weil es war vorhin bei Mecklenburg-Vorpommern so ein Ding. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ich glaube, du konzentrierst dich als Stuttgart nicht darauf, in Mecklenburg-Vorpommern bekannt zu werden, sondern du sagst Region und international. Weil da kannst du ja ganz anders deine Leute noch was einflößen.
Aber Konstantin, es geht ja, also um mal jetzt in der klassischen Markenquatsche zu bleiben, es geht ja gar nicht um Bekanntheit, um Awareness, darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht ja darum, dass du considered wirst von Leuten und dass du ins Relevant Set kommst. Heißt, wenn du in Augsburg, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, oder Stuttgart oder was auch immer, da hast du Stuttgart-Fans, die gehen eh zum Spiel. Und dann hast du welche, die sagen, ja, du, alle 5-6 Wochen, da nimmt mich mal ein Kollege mit, ist eigentlich immer ganz geil. Oder du, ich wollte schon immer mal ins Stadion, habe ich aber irgendwie nie so richtig bekommen. Für die neue Touchpoints zu schaffen, weil sie vielleicht irgendein Sondertrikot geil finden und sich das kaufen. Oder irgendwo von einem Kumpel mitgenommen werden oder einer Kumpeline. Und dann stehen sie da und haben ein geiles Stadionerlebnis. Das ist ja erstmal der naheliegende Schritt. All die im Politischen würde man sagen, die unentschiedenen Wähler auf seine Seite zu holen, das musst du ja erstmal machen. Und das machst du regional. International oder überregional, da hast du so viele kulturelle Faktoren. Niemals wird in Baden jemand einen württembergischen Verein unterstützen. Da kannst du noch so viel
Meister werden. Genau, du musst dich von diesen überregionalen trennen, Tommy. Das kannst du komplett eigentlich, ich finde, überregional spielt gar keine Rolle. Es ist international und regional. Nichts aber anderes. Überregional spielt keine Rolle.
Nur weil so ein paar Engländer gesagt haben, ey, Schalke finde ich ganz witzig.
Nicht nur deshalb, weil die Venezia das doch dir gezeigt,
doch
Tommy.
Nichts. Die kaufen doch keine genau Trikots, Opfer, die kaufen keine Tickets, die kaufen keine Mitgliedschaften.
Gewesen. Du bist genauso ein Opfer nix. Gewesen wie alle anderen. Wie
die
ich auch.
Kaufen aber nichts, Konstantin.
Du hast auch gekauft. Warum hast du dir das Venezia-Trikot gekauft? Zweimal.
Nein, aber die Engländer haben sich vielleicht mal ein Schalke-Trikot gekauft. Die kaufen sich keine Mitgliedschaft, die kaufen sich keine Tickets.
Ich meine nicht so ganz im Schalke-Beispiel fest. Wir wissen, warum du das Venezia-Trikot, warum du zwei gekauft hast. Warum?
Naja, also ich habe zwei gekauft, weil das erste nicht gepasst hat. Das erste hat nicht gepasst, ich habe ein zweites gekauft. Also das ist eine rein körperliche Entscheidung gewesen. Und das erste habe ich gekauft, naja, weil ich halt ungefähr 250 Trikots zu Hause habe und Trikots halt geil finde. Und das war ein geiles, deswegen habe ich mir das erst recht gekauft.
Aber, okay, also der Punkt, aber jetzt ich immer mal wieder rein, nach 100 Mal so, hier euch
sag
zuhören.
Sag doch auch mal was, Nico.
Das ist doch genau der Punkt, Nico. An dem ich jetzt, fühlt ihr nicht auch quasi so ein, und da sind wir ja dann im Zweifel in dieser Runde auch mit Schuld, dass dieses, dass wir daran lieben und der Wunsch danach, dass Fußball ein bisschen cooler wird, genau gerade an diesem Punkt ist, dass es... Dass das selbst das, was wir wollen, dafür führt und das Trikot, das du kaufst, Tommy, dass das dazu führt, dass das nicht mehr das ist, was wir eigentlich wollen.
Aber ich will nicht, dass
das. Warte mal. Jetzt möchte, ja, ich auch nicht, aber ich möchte mal ein gutes Beispiel sagen. Also, weil das genau diese Internationalisierungsstrategien der Fußballvereine alle angeht. Also, Tommy hätte sich ja das Trikot wahrscheinlich gekauft, ob der fucking FC Venezia oder Venezia FC, sorry, ob der 3 Touren in Deutschland gemacht hätte. Du kannst ja nicht mal ein Spieler. Ne? Also das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es war ein handwerklich sehr gut gemachtes und inszeniertes Fashion Piece, es war einfach ein sehr guter Marketingstunt. So, also das hat aber überhaupt nichts mit der Marke Venezia FC zu tun. Und das ist, glaube ich, schon ein Hinweis darauf, wie vielleicht auch Bundesligisten ihre internationale Markenarbeit aufbauen sollten, weil sie vielleicht immer noch glauben, dass sie mit ihrer Historie und ihren Markenwerten und ihrem mit ihrer Brand Equity quasi in die USA fahren und dafür dann sofort die Fans einsammeln. Nee, so ist es nicht. Also international interessiert sich niemand für dein Brand Equity, für deine Historie, sondern die interessieren sich dafür, ob du ein geiles Trikot hast oder ob vielleicht wirklich mal irgendwie Snoop irgendwie dein Trikot trägt. Also das sind halt die Sachen, die am Ende relevant sind. Und vielleicht noch minimal, ob du sportlich Erfolg bist.
Es gibt noch eine Sache, ganz kurz, weil wir dürfen jetzt, Nico, ich weiß, du musst nämlich bald los, wir dürfen da jetzt nicht, oder wir reden die ganze Zeit eigentlich darüber, was wir eben nicht wollen und was wir eigentlich alle gar nicht meinen, Nico. Ne? Das, was dich jetzt so triggert mich nämlich genauso. Was ich meine mit, dass ein Verein cool wird, ist, dass er mit den Lebensrealitäten auch seiner Jungen- und Nachwuchsanhänger Schnittmengen bildet. Ja? Also wenn junge Leute, die jetzt von mir aus Fan von einem bestimmten Rapper sind, den in einem Trikot auf der Bühne sehen, weil er übrigens auch schon immer Hertha oder was auch immer Fan war, dann hat das einen anderen Effekt, als ob ich einfach nur ein geiles Trikot rausbringe. Ne? Also mir geht es darum, sei doch als Verein bitte in alle Richtungen offen, finde Anknüpfungspunkte an die Lebensrealitäten deiner, übrigens auch die der Älteren, nicht nur der Jungen, all deiner Fans und zeig dadurch, dass du nahe bist und durchlässig. So. Und das ist für mich cool, wenn du auf Augenhöhe mit den Leuten sprichst, und wenn du dir dessen bewusst bist, was eigentlich deine Zielgruppe in Anführungszeichen ist, nämlich Fans, was die eigentlich wollen. So. Und das ist cool. Cool ist nicht, irgendein Trikot zu machen, was alle anderen kaufen wollen. Das kannst du auch machen, aber das macht dich nicht cool.
Also Augsburger bitte an die Puppenkiste ranhängen.
Das ist ja, werden wir mal konkret. Konstantin, was macht, du bist Fan vom AC Mailand?
Ja.
Warum? Was macht den AC Mailand cool?
Fankultur vor Ort und die persönlichen Erlebnisse. Vor Ort, in der Region zumindest. Da ist quasi jeder, entweder Milan oder Inter-Fan. Alle Taxifahrer sind Inter-Fans übrigens.
Kai. Alle. Kai, warum bist du Werder-Fan und was macht Werder Bremen cool?
Gebürtiger Bremer, aber auch die Sympathie zum Verein, die Bodenständigkeit, die Protagonisten, die Geschichten, die ich erlebt habe, die Relevanz in meinem Freundeskreis, es ist immer noch das, also von für über dieses Generationsübergreifende, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Also von meinem Vater, der jedes Spiel alleine auf Sky von Werder guckt, bis hin zu meinen Freunden sowieso, bis aber auch zu Jüngeren, der vereint alle irgendwie die Liebe zu diesem Verein und das ist halt schon besonders, ne? Also.
Genau, lass mich da mal schnell dranhängen, weil ich bin ja auch Werder-Fan. Ich bin Werder-Fan geworden über einen Fernseher. Ich bin kein gebürtiger Bremer. Ich habe nicht diese Verbindung dazu gehabt. Es gibt keinen Anhaltspunkt in meinem Leben, der dazu geführt hat, dass ich Werder-Bremen-Fan bin, außer das Radio und das Fernsehen, das mich dazu gemacht hat. Und dann habe ich über die Jahre den Verein beobachtet, habe ihn kennengelernt, habe irgendwann angefangen, mit ihm zu arbeiten, habe die Strukturen verstanden, habe die Stadt kennengelernt, habe den Impact des Vereins in der Stadt erlebt. Hab gute Zeiten erlebt, hat schlechte Zeiten erlebt und genau das ist das, was es für mich so cool macht. Ob du Meister wirst oder heute hier verlierst und trotzdem ist jeder Idiot an diesem einen Spieltag so ein Idiot und hängt diese scheiß grün-weiße Flagge da raus und gibt alles für diesen Verein. Und das ist doch wahrscheinlich auch bei dir, Tommy, am Ende die gleiche DNA, die dazu führt, dass du halt Hertha-Fan bist, weil sportlicher Erfolg, Entschuldigung, kann es ja nicht sein.
Nee, mein Vater hat mich mitgenommen, dafür kann ich nichts. Und cool waren und sind wir eigentlich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wir nähern uns dem an, aber also ich glaube, wir waren nie cooler als jetzt gerade, aber so richtig cool waren wir vorher halt nie, muss ich sagen. Und wie ihr sagt, es ist der bedingungslose Zusammenhalt, auch die Tatsache, dass man generationsübergreifend mit Menschen quasi Erinnerungen teilt, die man teilweise gar nicht hatte, sondern immer nur weitergetragen bekommt. Und dass man wirklich auch, und das fällt mir auf, und ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber dass man mit Leuten auch ins Gespräch kommt, mit denen man im echten Leben wahrscheinlich nicht ins Gespräch käme, sei es ob verschiedene Sozialisierungen, verschiedener politischen Ansichten oder was auch immer. Man hat quasi einen kleinsten gemeinsamen Nenner und bei einem Bier, bei einem Spiel kann man wirklich noch zusammenfinden und deswegen Prost.
Das Lagerfeuer, das
viel. Wenn ihr jetzt noch ein geiles Trikot rausbringt, fahren euch auch ein paar Leute in Singapur.
So, mein lieber Freund, da guck doch mal, wer die geilen Sondertrikots in letzter Zeit rausgebracht hat und wer da seine Finger mit im Spiel hatte. So.
Tommy, das sind die letzten Punkte. Hast du Angst davor, dass das irgendwann, dass dann zu... Guck mal, Rap lebt auch davon, dass irgendwann Leute halt auch einfach die Stärke darin, dass die Attitude da drin ist, ey, ich will nicht, dass du meine Lieder singst, rappst. Ist mir scheißegal, ob du das gut findest oder nicht. Ich mach das, weil ich das will. Und irgendwann kommt der Punkt, wo alle deine Songs singen. Und das ist ein ganz gefährlicher für einen Künstler. Ja,
aber Nico, also bei aller Liebe, wir stehen nicht unter Verdacht, dass irgendjemand ein Hertha-Trikot kauft, weil er denkt, Hertha ist irgendwie eine überregionale coole Marke.
Moment. Du lebst immer noch in einer Stadt, die jedes Jahr aufs Neue mit noch mehr Idioten vollgepackt wird, die da entweder arbeiten, leben oder Urlaub machen wollen.
Ja, genau, aber das, was also. In meiner idealen
Welt. Das, was Venedig hat mit 30 Millionen Touristen, die dann Venezia-Trikots kaufen.
Ich möchte, dass jeder Berlin-Tourist...
Das Ziel von deiner Arbeit muss doch sein, dass diese ganzen Idioten sich dich ein Hertha-Trikot kaufen.
Eigentlich schon, ja, stimmt. Vielleicht gibt es ja extra so eine Touristenversion, keine Ahnung, die packen wir dann da in diese Berlin-Shops. Aber klar, also, aber wie gesagt, also ich glaube, wir sind jetzt nicht... Wir laufen nicht Gefahr, dass wir da irgendwie, weiß ich nicht, einfach unreflektiert gefeiert werden. Ja, es ist immer noch ein härter Trikot und das musst du schon echt wollen, das anzuziehen. Mit dieser Fahne drauf. Gerade in Abgrenzung. Das hilft übrigens, vielleicht letzter Punkt, hat sicherlich auch zur Markenbildung von St. Pauli geholfen, hat Union geholfen, damals hochzukommen, quasi, also populär hochzukommen, die Abgrenzung zu Hertha. Und das hilft auch uns jetzt, muss man sagen, in der Abgrenzung zur Union, weil da natürlich viel gehypt wurde und viel hochgekultet wurde, was jetzt auch wieder nicht mehr so cool ist, wie es früher mal war. So ein Abgrenzungsfaktor hilft enorm, um seine Marke zu bilden und um irgendwie auch cool, vielleicht sogar überregional zu werden.
Kauft ihr noch ein Venezia-Trikot?
Mal gucken, wie die Drake-Version aussieht. Wenn die so aussieht, wie er sich kleidet, dann eher nicht.
Ich habe mir das alte tatsächlich heute nochmal angeguckt, also und ich fand es schon nicht so schlecht, dann bin ich aber abgerutscht zu alten Bologna und Florenz-Trikots, so auch so dieses, was ist das, 7-Up, so mit Batigol und so. Also eigentlich sind ja die nicht so auf Fashion getrimmten, sondern eher 90er-Trikots mit geilen Leuten hinter, mit Chiesa oder so, also
Da hätte ich schon ein bisschen mehr Bock drauf.
Ja, das ist ja das, was ich mir auch frage, um jetzt abzudriften. Aber hier, das habe ich mir manchmal gefragt bei diesen überdesignten Kappa-Trikots, ob die wirklich noch so gut ankommen, weil die waren, also es sah fast nicht mehr aus wie Fußball dann irgendwann, ne?
Ja, aber dann lass uns doch, nehmen wir doch das deutsche Nationaltrikot, dieses grüne von Stüssi zum Beispiel oder sowas. Es wird nicht aufhören. Wir werden das alles, ihr wisst schon, Leute, ne, wir als Fußballpuristen in einer Form auch sind jetzt mittendrin in diesem Tornado. Da werden noch Extremitäten stattfinden, die uns daran zweifeln lassen, ob es sinnvoll war, einen Podcast schöner neuer Fußball zu nennen oder ob er vielleicht guter alter Fußball hätte heißen sollen.
Ja, voll, weil das Ironische, das Absurde ist ja, dass während wir hier darüber reden, was cool ist, irgendwo 14-Jährige sitzen und sagen, was reden die da eigentlich?
Die hören uns ja nicht mehr zu. Ey, das Beste, ganz kurz, kleiner letzter Ausdruck, ein kleiner Tipp von mir, guckt euch mal diese Gen Z-Reaktion auf das 8-Mile-Freestyle von Eminem an.
Oh ja,
das ist ein herrlicher...
Habe ich gesehen.
Das ist ein herrlicher Abschluss der Cancel Culture von der Gen Z mit Eminem auf, okay, dann haben sie in diesem Film gesehen, dass er krass ist. Und das seht ihr da draußen auch, wenn ihr euch alle diese Folgen dieses Formates anhört. Es liegt natürlich auch zu großen Teilen an meiner großartigen Moderation, aber, und das ist das, was wir uns ja überlegt haben, auch dort sind wir ja progressiv. Wir müssen neu denken, wir müssen anders denken, wir müssen das ganze Format auch ein bisschen frischer machen. Und ich würde schon deshalb sagen, weil du das bisher noch nicht gemacht hast, ich aber schon möchte, dass wir versuchen mal herauszufinden, wie sich das anfühlt, wenn du es moderierst. Kai, ich übergebe dir hiermit den Staffelstab. Du musst die nächste Folge moderieren.
Darf ich denn auch das Thema aussuchen?
Das machst du ja sowieso immer.
Hey, nee, du kannst ja immer deine Updates vorher machen.
Nee, meine Vorschläge werden immer abgelehnt.
Das Entscheidende
ist... Da kommen immer die Agenturchefs und machen immer ihr eigenes Ding.
Ja, das Entscheidende ist die gute Überleitung. Darum geht's.
Ja.
Du musst den Bums im Griff gehalten.
Also erstmal herzlichen Glückwunsch an Kai.
Also freut euch auf Folge 2, freut euch definitiv auf Folge 2 in Staffel 2 von Schöner Neuer Fußball. Nächstes Mal mit dem Chefmoderator Kai Rippe. Wir rocken das Ding.
Ja, wenn wir von deinem Internet abhängig sind, wird es nächstes Jahr, ja.
Hua!
Es war schön mit euch, Leute. Selbst im Urlaub, muss ich ehrlich sagen, wir machen nahtlos da weiter, wo wir aufgehört haben.
Und gar kein Switzerdeutsch bei dir, Tommy, was ist los?
Tommy, hast du schon den Vorrat da ausgesoffen oder ist...
Ich bin rotzevoll. Ja, vor allem,
bist du schon beim Rotwein?
Nicht mehr beim Rotwein.
Also ich habe jetzt 3 Feldschlösschen und der Rosé lächelt mich schon an. Also ich würde mich jetzt verabschieden und mir noch schön einen auf der Terrasse reinstellen und auf den Pilatus gucken. So heißt nämlich der nächstgelegene Berg.
Gesundheit.
In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss. Bye, bye. Tschüss.